Apostelgeschichte Kapitel 2. Dort drei Verse, 34 bis 36, aus der Pfingstrede des Apostels Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 34. Nicht David ist in den Himmel hinaufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. So erkennen nun das ganze Haus Israel, und wir sollen es mit ihm erkennen, so erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn gemacht hat und zum Messias, das heißt zum gotterwählten Erlöser der Welt. Die Einzigartigkeit Jesu Christi wird hier herausgestellt. Nicht David, der König, ist der Größte in Israel. Nicht Mose, sondern Jesus Christus. Und dieser ist der Höchste und der Größte auch unter uns. Ich möchte unser Thema besprechen anhand von 6 Hauptpunkten und hier und da eine kleine Reihe von Gedanken dann anfügen. Zuerst möchte ich sagen, dass Jesus Christus einzigartig ist in der Heiligen Schrift. Das ist etwas, das heute nicht mehr selbstverständlich ist. Jesus Christus ist das Thema der Heiligen Schrift und nicht etwa irgendetwas anderes, das uns noch interessieren möchte. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass sein Sohn das Hauptthema ist. In Offenbarung 19, also im letzten Buch der Bibel, lesen wir in Vers 10: Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie, der Weissagung. Die Weissagung, von der hier die Rede ist, ist wahrscheinlich zuerst die Weissagung dieses Buches. Jesus Christus ist der Geist dieses Buches, das Zeugnis von Jesus Christus. Um dieses Wort verstehen zu können, müssen wir wissen, was Geist bedeutet. Geist ist natürlich Gott und der Heilige Geist und die Engel sind Geister und so weiter. Aber auch Menschen sind Geister. Wir haben einen Geist, das heißt, unser innerer Mensch ist unser Geist, unsere Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit ist unser Menschsein. Der Leib gehört zu unserem Menschsein, aber er ist eigentlich nur die Hülle der eigentlichen Persönlichkeit, die unsichtbar und geistig ist. Unser innerer Mensch ist unser Geist. Und er ist es, der unser Menschsein, unsere Persönlichkeit ausmacht. Nun fragen wir, was bedeutet Geist für Prophetie? Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und ist prophetisches Wort. Das heißt, eine Offenbarung Gottes, eine Botschaft von Gott. Was heißt es, wenn das Zeugnis Jesu Geist der Schrift ist? Das heißt, dass die Heilige Schrift Persönlichkeit bekommt von Jesus Christus her. Er ist es, der ihm seine Gestalt gibt, der dem Wort seine Gestalt gibt, der Schrift. Wenn es nicht für Jesus wäre, hätten wir nur eine Hülle. Dann wäre unser Wort Gottes eigentlich nicht ein Wort Gottes und nur eine tönende Schelle vielleicht. Jesus Christus ist die Mitte und der Geist der ganzen Heiligen Schrift. Wenn Jesus die Schrift öffnen will für seine Jünger auf dem Weg von Emmaus nach Jerusalem, dann sagt er ihnen, wie die Schrift von ihm selbst spricht. Und er kann sie aufschlagen, wo er will. Sie spricht immer wieder von ihm. Er ist das Thema der Heiligen Schrift. Und wenn wir dieses nicht beachten, dann werden wir die Heilige Schrift nicht verstehen. Nun könnten wir fragen, ist aber nicht Gott selbst das Thema der Heiligen Schrift? Gehört nicht Jesus zum Gottsein? Ja, das stimmt. Aber obwohl Gott der Große ist, zu dem auch Jesus gehört, der Große in der Heiligen Schrift, ist dennoch nicht der Vater und auch nicht der Heilige Geist in erster Linie die Mitte der Heiligen Schrift. Scheint das in Ihren Ohren ein Wagnis zu sein oder gewagt zu sein, so zu sprechen? Lassen Sie mich das erklären. Die Heilige Schrift ist in erster Linie nicht ein Buch, das uns allerlei Antworten gibt auf unsere neugierigen Fragen. Die Heilige Schrift ist ein Heilsbuch. Sie zeigt uns den Weg von hier zum Vater im Himmel. Und nun hat es Gott gefallen, seinen Sohn in die Mitte zu stellen, damit er uns der Weg sei. Das erste Kapitel, die ersten zwei Kapitel, sprechen von der Schöpfung der Welt. Das dritte Kapitel spricht vom Sündenfall und somit von der Notwendigkeit der Erlösung des Menschen. Und von da an will uns Gott den Weg zu ihm, zurück zu ihm zeigen. Und das geht so weiter bis Offenbarung 22. Und Jesus ist dieser Weg. Er ist die Mitte des dreieinigen Gottes, aber er ist auch die Mitte zwischen Mensch und Gott. Und weil die Bibel uns gegeben ist zur Offenbarung des Heils, deshalb ist es, dass Jesus Christus und nicht etwa der Vater oder der Heilige Geist die eigentliche Mitte der Heiligen Schrift ist. Insofern ist Jesus Christus einzigartig, selbst in der Offenbarung Gottes. Was ist also mir wichtig, wenn ich die Bibel aufschlage? Das wäre die nächste Frage. Wenn Gott in seiner Offenbarung Jesus wichtig ist, was ist mir denn wichtig? Nun fällt uns auf, dass die Menschen die Bibel zu allerlei Zwecken gebrauchen. Nur nicht, um den Weg zum Vater im Himmel zu finden. Manchen, sagt Paulus, interessieren die Geschlechtsregister. Das waren natürlich Juden. Geschlechtsregister könnten unter Umständen uns auch mal interessieren. Denn da sind einige Probleme in diesen Geschlechtsregistern. Und der ein oder andere hat es sich ja zum Ziel gesetzt, einmal Probleme zu lösen. Dann geht er diesen Problemen nach. Warum fehlt hier ein Name oder zwei und warum ist es da so? Paulus sagt, pass auf, Timotheus, gib Acht auf die Ältesten dort in der Gemeinde und in den Gemeinden in und um Ephesus, dass sie nicht die Mitte verlieren, dass sie nicht die Mitte aus dem Auge verlieren. Es geht nicht um Kuriositäten in der Bibel, es geht um unseren Auftrag. 1. Timotheus 1, und da steht nicht Gebot im Grundtext, da steht Auftrag. Es geht nicht um irgendein Gebot, es geht um die Hauptsache im Evangelium. Was ist der Auftrag des Paulus in dieser Welt? Das ist der Auftrag, den er Timotheus weitergibt. Was ist der Auftrag von Timotheus? Dieser Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Jesus Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Für manche scheint Israel das Wichtige zu sein in der Bibel. Und in der Tat ist sehr vieles über Israel gesagt in der Bibel. Aber wenn sie den Akzent verlagern und nicht mehr Jesus im Blickfeld haben, dann wird Gott ihnen bitter wenig zeigen über Israel. Sie mögen da allerlei Kuriositäten finden, auch über Prophetie und so weiter, aber sie werden nicht auf dem Weg Gottes sein. Um die Prophetie und um Israel zu verstehen, muss man Jesus verstehen. Jesus ist die Mitte der Heiligen Schrift. In diesen Tagen fragt ein Prediger, ob ich von der Einteilung der Schrift etwas wüsste oder wie ich darüber denken würde. Ja, ich dachte kurz nach, von welcher Einteilung sprechen Sie eigentlich? Denn es gibt eine Anzahl von Einteilungsweisen der Heiligen Schrift. Ja, und dann fing er an zu antworten. Dann merkte ich schon, worauf er hinaus wollte. Es sind, so heißt es in diesen Kreisen, einige Bücher eigentlich nicht an uns gerichtet, die sind an Israel gerichtet, zum Beispiel der Jakobusbrief und so weiter und so weiter. Große Teile des Matthäus-Evangeliums, wenn nicht das ganze Evangelium, ist gar nicht eigentlich für uns. Und so nimmt man uns die Bibel aus der Hand, stückweise. Die Bibel ist für alle Menschen, nicht nur für die Gemeinde, nicht nur für Israel, nicht nur für Unbekehrte. Sie ist für alle Menschen. Sie ist Gottes Offenbarung für alle. Nur müssen wir aufpassen, dass wir die Mitte erkennen. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und dann werden wir auch zur richtigen Einteilung bzw. zum richtigen Verständnis der Heiligen Schrift kommen. Jesus ist die Mitte. Und meine Beziehung zu ihm, darauf kommt es an, wenn ich die Bibel lese. Um ihn geht es also in der Heiligen Schrift. Er ist auch dort einzigartig. Zweitens, Jesus Christus ist einzigartig im Himmel. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass es im Himmel um Jesus geht? Ich gebe Ihnen zwei Stellen. In Hebräer 1 sagt der Schreiber durch den Heiligen Geist, dass Jesus Christus größer ist, höher gestellt ist, denn die Engel, das sind die Boten Gottes. Der Hebräerleser hält sehr viel von diesen Boten Gottes. Sie sind mächtig, sie stellen die Größe Gottes dar, seine Kraft, seine Weisheit, seine Allgegenwart und so weiter. Engel können überall erscheinen. Das zeigt, dass Gott allgegenwärtig ist. Er kann sie überall hinschicken. Sie sind groß und stark zum Fürchten. Das spricht davon, dass Gott mächtig ist. Sie sind sehr weise, sagen sehr kluge Worte. Das zeigt, dass Gott allwissend ist. Und sie sündigen nie, sie tun immer das Richtige. Nachdem andere abgefallen waren, bleiben diese Gott treu. Es fallen nie mehr Engel ab. Das spricht von der Gerechtigkeit und der Treue Gottes. Aber es gibt einen im Himmel, der ist größer denn die Engel. Und von dieser Größe will nun der Schreiber sprechen. Das tut er im ganzen Brief. Bis er dann in Kapitel 12 sagt, passen wir auf, halten wir unser Auge gerichtet auf Jesus. Er ist der Wichtige im Himmel, vor den Engeln. Aber er ist auch für den Vater im Himmel einzigartig. Und da möchte ich ein Wort zitieren aus Matthäus 27. Jesus steht vor dem Hohen Rat. Und da wird er beschworen, zu bekennen, ob er der Messias sei oder nicht. Ob er, und nun kommt dieses auffallende Wort, der Erwählte Gottes sei. Denn in Israel gilt der Messias als der Auserwählte, der Besondere in Gottes Augen. Was heißt nun erwählt? Darüber zerbrechen sich die Theologen die Köpfe. Für einige wäre es vielleicht gut, wenn sie wirklich ihre Köpfe zerbrechen würden, damit sie mal aufhören würden, allerlei Fantastisches in die Welt zu setzen. Entschuldigen Sie, es wäre vielleicht zu hart. Gott will ihnen gnädig sein. Aber es ist schon manche Torheit in die Welt gesetzt worden von Theologen. An dieser Stelle auch. Und viele Christen in den Bänken der Gemeinden fragen sich auch, was heißt das, was ist das mit der Erwählung? Nun lassen Sie mich bei den Engeln beginnen. Es heißt, die Engel sind Erwählte Gottes. Wenn wir wählen, zum Beispiel in der Politik, es wird ein Kanzler gewählt oder ein Politiker in der Gegend, in der Region, und dann hat man eine Liste, eine Auswahl also, und aus dieser Auswahl soll man nun einen oder vielleicht mehr anstreichen, ankreuzen. Und den wünsche ich mir in der Regierung. War das bei den Engeln auch so? Gab es eine sehr große Zahl von Geschöpfen, wie immer sie auch geheißen haben mögen, und Gott hat sie überschaut und dann hat er gesagt, du wirst jetzt zum Engel erwählt. Waren die Engel aus einer größeren Schar herausgewählt? Nein. Sie waren von Anfang an, als sie von der Hand Gottes kamen, Engel. Ja, warum heißen sie denn gewählt? Weil wir hier eine andere Bedeutung des Wortes haben, als wir gewohnt sind. Wenn die Frauen einkaufen gehen und sie schauen sich das Obst an, und das darf man hier, man darf es sich beschauen, dann darf man sich die Orange wählen und den Apfel und so weiter. Einige gucken das noch so ein bisschen von jeder Seite an. Es soll keine faule Stelle, nein. Und dann sind diese, die sie in ihren Korb tun, vorzüglich, vorgezogen. Sie haben nun aus einer größeren Zahl gewählt, aber das Wort vorzüglich gebrauchen wir auch dort, wo wir nicht gewählt haben. Wir sagen, etwas ist vorzüglich, kostbar. Da kommt eine Beziehung zum Ausdruck. Und das ist es, was wir bei den Engeln haben. Sie sind in Gottes Augen geschätzt, vorzüglich, geachtet, geliebt. Und so ist es auch mit uns übrigens. Und wenn Jesus der Messias, der Erwählte ist, dann gab es nicht eine Anzahl von Kandidaten. Mitnichten. Es kam niemand in Frage als Messias der Welt. Nur einer kam in Frage. Und er ist erwählt, nicht aus einer größeren Schar, sondern er ist für Gott vorzüglich, geachtet, geschätzt, geliebt. Für Gott ist Jesus etwas Einzigartiges, wenn er an diese Welt denkt und ihre Not. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn schickte. Jesus ist auch im Himmel einzigartig, wenn wir an die Liebe Gottes denken. Drittens, Jesus Christus ist einzigartig in der Schöpfung. Hierzu fünf Gedanken. Erstens, Jesus Christus ist in der Schöpfung einzigartig, weil er ihr Schöpfer ist. Die Schöpfung schuf nicht sich selbst. Sie kam nicht von selbst ins Dasein. Und Paulus legt auch Wert darauf, dass sie auch nicht von selbst anfing, auseinanderzufallen. Nicht sie hat Schuld daran. Gott hat die Schöpfung ins Dasein gerufen und er hat an der Schöpfung gehandelt, sodass sie heute dabei ist, auseinanderzugehen. Aber Jesus hält sie zusammen. Jesus ist der Gott, der die Welt geschaffen hat. Gott der Vater hat es durch Jesus getan und Jesus hat auch durch den Heiligen Geist gewirkt. Das sehen wir an einigen Stellen. Aber es ist Jesus, der in der Heiligen Schrift als Schöpfer hingestellt wird. Und in diesem Sinne ist er einzigartig. Der Schöpfung gegenüber ist er der Schöpfer. Und nicht die Schöpfung hat sich selbst ins Dasein gebracht. Und zweitens, Jesus ist in der Schöpfung einzigartig, weil er an der Schöpfung teilnimmt. Es heißt in Hebräer 2, er nimmt an Fleisch und Blut wie Menschen. In Hebräer 10 heißt es, Jesus sagt zum Vater, du hast mir einen Leib zubereitet. Und nun kommt er über die Maria in die Welt. Er nimmt Anteil an der Materie dieser Welt. Er wird nicht Materie, er wird Fleisch, aber er ist mehr denn Fleisch, er ist Gott selbst. Jesus kommt auf die Welt wie ein Mensch und doch nicht wie ein Mensch, nicht wie der gewöhnliche Mensch. Er ist unter den Geborenen in dieser Welt einzigartig. Niemand kam in die Welt so wie Jesus. Jesus kommt als vom Heiligen Geist Gezeugter in die Welt. Nicht Josef hat ihn gezeugt, wie einige wähnen wollen. Sie wollen also Jesus diskreditieren. Sie wollen ihn geringschätzen. Aber wir wollen heute Morgen die Einzigartigkeit Jesu Christi herausstellen. Er ist anders als alle anderen Menschen, wenn er in die Welt kommt. Er nimmt teil an ihr, aber er ist anders oder er tut das anders. Drittens, wenn Jesus in die Welt kommt und ein Teil der Schöpfung ist, dann hat er aber Macht über die Schöpfung. Er, der die Welt geschaffen hatte, weiß, mit der Schöpfung umzugehen. Das war damals so, als er in der Welt war, und das ist heute so. Jesus verfügte über das Wetter, er konnte den Sturm stillen, er vermochte also zu bestimmen, wie das Wetter sich zu verhalten hatte. Jesus hatte Macht über Krankheit und über Tod selbst. Auch heute ist Jesus der Große und Mächtige, und er ist derselbe geblieben, sagt der Hebräerschreiber. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe. Er hat sich nicht geändert mit der Kreuzigung und mit der Auferstehung und der Himmelfahrt. Paulus sagt, der vom Himmel kam auf diese Erde, das ist der gen Himmel fuhr, er ist heute derselbe. Allerdings tut er nicht immer dasselbe. Und das vergessen manche Leute. Er bleibt derselbe, aber er tut nicht immer dasselbe. Er handelt wie damals, wie in der Schöpfung, und wie heute, er handelt, wie er will. In Hebräer Kapitel 1 heißt es, dass er alle Dinge hält oder zusammenhält durch sein Wort. Es ist Jesus, der das Wetter bestimmt, auch heute noch. Und wenn es in diesem Sommer wochenlang nicht geregnet hat, weil Jesus gesprochen hatte. Und wie haben Sie sich dem gegenüber verhalten? Und wenn es schneit, dann kommt das von Jesus. Das ist nicht nur so automatisch so. Das Wetter schafft natürlich auch nicht der Meteorologe. Jesus schafft das Wetter. Es kommt nicht von selbst. Die Bibel sagt, obwohl die Welt dabei ist, auseinanderzugehen, hält Jesus sie zusammen. Und sie reißt auseinander oder bleibt zusammen, je nachdem Jesus sagt, so soll es jetzt sein. Und wenn in Bangladesch eine Flut auftreten soll, dann sagt Jesus, jetzt kommt eine Flut. Und wenn es keine Flut geben soll, dann sagt Jesus, hier hast du zu bleiben. Die Wasser laufen bis so weit und nicht weiter. So steht es in dem Psalm, glaube ich, steht es geschrieben. Jesus bestimmt die jeweilige Lage dieser Welt, des ganzen Universums. Und so ist er einzigartig in dieser Schöpfung. Er ist auch einzigartig darin, dass er an der Schöpfung handelt und nicht wir. Es gibt heute solche, die sagen, wenn Gott in uns wohnt, dann können wir das Machtwort sprechen, so wie Gott es spricht. Ja, einige gehen so weit und sagen, wir sind Gott. Ein Pfingstprediger in Amerika sagt das. Es ist nicht nur so, dass Gott in uns wohnt. Wir sind Gott. Und da heißt es von Korea bis Amerika, wenn du nur ein Wort sprichst, dann hat das zu geschehen, weil du jetzt im Auftrag Gottes diese selbe Macht hast. Und das stimmt nicht. Ich verfüge nicht über diese Welt. Ich verfüge auch nicht über Berge, die sich zu versetzen haben. Und da kann ich Kopf stehen, da kann ich glauben, so stark ich will. Das wird nicht geschehen, es sei denn, der Herr der Berge es will. Ja, hat nicht Jesus gesagt, wenn du Glauben hättest? Wissen Sie, was Glauben ist? Wissen Sie, wovon Sie sprechen, wenn Sie von Glauben sprechen? Was ist Glauben? Glauben ist nicht so eine Sache, die man in sich gleichsam so aufpumpt. Und dann hat man sie und dann ist man stark in der Vorstellung. Das ist Vorstellungskraft, das kann Fantasie sein, das kann rein Gesponnenes sein. Aber Glaube nach der Heiligen Schrift ist Vertrauen auf zuverlässige Aussage, beziehungsweise Vertrauen in eine zuverlässige Person. Und wenn ich glauben will, dass ein Berg oder irgendeine Schwierigkeit sich versetzen soll, dann muss ich erst wissen, ob der Berg sich zu versetzen hat oder nicht. Und da verfügt nicht Herbert Janssen über die Berge, auch nicht im Bergischen Land. Jesus verfügt über diese Berge. Und er hat sie hingestellt, wo er will. Auch in meinem Leben hat er sie dort hingestellt. Und wenn er will, dass ein Berg versetzt wird, dann kann er mir das deutlich machen, dann kann ich das glauben. Aber sonst kann ich das nicht glauben. Ich habe kein Recht dazu. Nicht ich verfüge über mein Leben, über meine Umstände. Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, auch in meinem Leben. Ferner, Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, in dem Sinne, dass er die Schöpfung mit hineinnimmt in seinen eigenen Tod. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass die Schöpfung bereits ihr Urteil bekommen hat? Dass sie bereits das Todesurteil erhalten hat? Gott hat diese Welt aufgegeben. Nicht hier wird das Paradies stattfinden, sondern in einer anderen Welt. Diese Welt wird nicht erhalten bleiben, wie viel Glas und Papier wir auch sparen mögen. Jesus hat diese Welt mit in seinen Tod genommen. Und Paulus sagt in Galater 6, Vers 14, diese Welt ist mir gekreuzigt worden. Und das prägt nun seine Beziehung zur Welt. Deshalb kann er loslassen. Er kann sein Geld loslassen, abgeben. Er kann das Schiff loslassen, in dem er sich befindet, und steigt ins Wasser und erleidet Schiffbruch. Und dann hilft ihm der Herr, dass er wieder ans Land kommt. Er kann selbst sein Leben loslassen. Diese Schöpfung ist für ihn nicht das Letzte. Jesus ist für ihn einzigartig. An ihm hält er sich fest. Aber die Schöpfung hat er fahren lassen können. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 7, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Vom Kreuz her betrachten wir die Schöpfung, unsere Umwelt. Dieser Bau ist fast neu, nur einige Jahre alt. Stimmt das? Wurde er erbaut oder wurde er an andere Bau übernommen? Er wurde gebaut, also noch nicht sehr alt. Aber er wird zergehen, wie die alten Häuser im Osten. Alles wird zergehen, alles wird verwelken. Aber Jesus, der bleibt, so heißt es in Hebräer Kapitel 1. Jesus hat die Welt hineingenommen in seinen Tod. Dr. Gerhard Mayer sagt hierzu Folgendes, ich darf ihn zitieren. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Christin. Nach längerem Lesen der Bibel sagte sie ganz erstaunt, mir ist noch gar nicht klar gewesen, dass unsere Welt von Gott aufgegeben ist. Natürlich habe ich sofort zurückgezuckt. Dr. Mayer ist ein Theologe, der evangelischen Landeskirche. Sofort fielen mir alle Sätze ein, die wir über die Erhaltung der Erde durch Gott gehört hatten. Ich dachte an die Ermunterung, die wir Theologen geben, sich um die Dinge dieser Welt zu kümmern und sich für Gerechtigkeit und Besserung einzusetzen. Ich dachte an die tiefsinnige Auslegung der Fleischwerdung als der Weltzuwendung Gottes. Und doch vollzieht sich ein Handeln Gottes, das auf keinen Fall die Erhaltung dieser Welt zum Ziel hat. Nach den Worten Jesu werden dieser Himmel und diese Erde vergehen. Die Erde geht durch den Anfang der Wehen und die Wehen selbst, um einem neuen, erst noch geboren werdenden Platz zu machen. Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, die er mitten einnimmt in seinen Tod. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Jesus ist einzigartig in der Schöpfung, weil er der Erstling ist in der Erneuerung der Schöpfung. In Kolosser 1 lesen wir, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Jesus ist in den Tod gegangen, aber er ist der Erste, er hat ja Anteil genommen an dieser Schöpfung, sein Leib war von dieser Schöpfung, und dieser Leib steht wieder auf. Und dieser auferstandene Leib ist das erste Exemplar von dieser Welt, das neu wird. Und so neu werden wir werden, sagt die Schrift, und so neu wird noch einmal alles werden. Der auferstandene Leib ist das erste Exemplar einer neuen Welt. Er ist der Erstling, sagt Paulus. Und das ist die Verheißung und auch die Garantie, dass wir neu werden werden, auch in unserem Leib. Wir werden eine zweite Wiedergeburt erleben, nämlich eine Wiedergeburt des Leibes. Und die Welt wird neu werden. Die erste wird vergehen oder besser zergehen. Und wahrscheinlich aus den Kleinstteilchen entsteht eine neue Welt. Und dort wird dann das Paradies sein, das verheißen ist. Viertens, Jesus Christus ist einzigartig unter den Menschen. Hierzu drei Gedanken. Zum Ersten, Jesus Christus ist anders als alle anderen Menschen. Paulus sagt, spricht einmal von Jesus als dem Menschen, Jesus Christus. Der Mensch ist unser Erlöser. Er ist nicht nur Mensch und deshalb ist er anders als alle anderen Menschen. Er ist anders als alle anderen Menschen, weil er mehr als ein Mensch ist. Er ist Gott. Gott und Mensch zugleich. Wahrer Gott, genauso Gott wie der Vater und der Heilige Geist und nicht weniger Gott. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ewig. Aber er ist auch wirklich Mensch, nicht Sünder. Die Sünde ist für den Menschen, den Gott geschaffen hat, eigentlich ein Fremdkörper. Er sitzt tief, aber er gehört nicht zum Menschsein des Menschen. Im Grunde ist es nicht menschlich zu sündigen, sondern unmenschlich. Zum Menschsein gehört nicht die Sünde. Sie ist für uns ein regelmäßiger Bestandteil unseres Menschseins. Aber nicht, weil wir Menschen sind, sondern weil wir von Adam herkommen, der in die Sünde fiel. Deshalb. Und die Sünde wird weggenommen werden, wenn wir einen neuen Leib bekommen. Nicht, als würde die Sünde ein Teil des Leibes sein, sondern das geht einfach Hand in Hand. Zu der Zeit, wann wir den neuen Leib bekommen, zu der Zeit werden wir auch gleichzeitig sündlos werden. Jesus ist aber noch mehr als ein sündloser Mensch. Er ist wirklich Gott. Aber er ist deshalb sündlos. Alle anderen Menschen sind Sünder, aber Jesus ist sündlos. Er selbst hat gesagt, als er hier auf der Welt war, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Eine Frage. Und keiner von euch hält das Gesetz. Wenn ihr also so viel von Mose haltet, warum haltet ihr dann nicht viel von seinen Worten? Warum hält ihr dann seine Worte nicht ein? Hat nicht Mose, von dem ihr so viel haltet, euch das Gesetz gegeben? Aber keiner von euch hält das Gesetz. Mit anderen Worten, jeder, den er vor sich hatte, und er hätte irgendwo auf der Erde sein können und hätte dasselbe sagen können, keiner von euch hält das Gesetz. Was sucht ihr, mich zu töten? Geziemt es sich, dass Leute, die das Gesetz brechen, zu Gericht stehen über jemanden, der immer das Gesetz hält und der das Gesetz gegeben hatte? Das ist Logik. Diese Logik interessiert mich. Es ist höchst interessant, einmal Gott sprechen zu hören. Da ist richtiges Denken. Das ist wirklich das Richtige. Er selbst sagt dann im 8. Kapitel, in Vers 46, also in Kapitel 7 sagt er, alle anderen außer ihm sind Sünder. Die haben das Gesetz gebrochen. Von sich selbst sagt er Folgendes. Wer von euch weist mir eine Sünde nach? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wieder interessant. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wer von euch kann mich überführen in Bezug auf Sünde an irgendeiner Stelle? Wenn ich also nie das Gesetz breche, wenn ich also nie sündige, dann heißt das, dass alle meine Handlungen gerecht sind und dann heißt das, dass alles, was ich sage, immer richtig ist. Stimmt das? Hätte er fragen können. Ihr könnt doch nie auf mich hinweisen und sagen, da hast du verkehrt gesprochen, da hast du verkehrt gehandelt. Ich bin sündlos. Ihr könnt das beweisen. Ihr könnt mir keine Sünde nachweisen. Wenn das so ist, warum glaubt ihr mir denn nicht, wenn ich euch etwas sage? Dann geziemt es sich doch, den Schluss zu ziehen. Wenn hier jemand ist, der immer das Richtige tut und sagt, dann muss man ihm doch Glauben schenken. Und wenn nicht, dann hat er jetzt zum ersten Mal gesündigt. Aber bitte, dann weisen Sie das nach. Jesus Christus ist nachweisbar sündlos gewesen. Darf ich noch einmal Dr. Meyer zitieren? Er hat nämlich vor vielen Jahren auch über dasselbe Thema gesprochen. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe übrigens auch einen Artikel aus einer ganz anderen Hand, auch über die Einzigartigkeit Jesu. Fast nichts daran auszusetzen. Nur ist dieser Artikel ein ausgezeichnetes Beispiel von einem Irrlehrer, der sehr viel Gutes sagen kann aus der einen Seite seines Mundes. Und wenn Sie den Artikel weglesen und dann etwas anderes von ihm lesen, kann er von der anderen Seite seines Mundes etwas ganz anderes sagen. Gerade das wollen viele Leute nicht glauben. Ich habe vor, den Artikel, außer der Einleitung, die zu verstehen gibt, wer es ist, abzuschreiben zu lassen und dann Leuten vorzulegen. Was hältst du von diesem? Und ich garantiere Ihnen, ich glaube nicht, dass irgendjemand etwas auszusetzen haben wird. Und das kann der bibeltreueste Christ sein. Und wenn ich Ihnen dann sage, wer das gesagt hat, da würden die Leute vielleicht staunen, wenn sie wüssten, wer das ist. Aber hier darf ich noch einmal Dr. Meyer zitieren. Es lohnt sich, er ist ein bibelgläubiger Mann. Vielleicht kennen Sie das packende Wort von Bert Brecht. Sorgt doch, dass ihr die Welt verlassend nicht nur gut wart, sondern verlasst eine gute Welt. Ein völlig anderes Menschenbild gibt uns Jesus. Er stellt uns in der Bergpredigt vor das ganze Gesetz Gottes und zeigt hier, wie wenig der Mensch tut, was Gott will. Der fremde, erst im Reichtum und dann in der Armut verkommende Mensch, der verlorene Sohn, das ist der Mensch in Gottes Augen. Lukas 15, das ist, wer wir sind. Dann kommt das große Bild vom Gleichnis vom Samariter. Der unter die Räuber gefallene, der Ausgezogene und Ausgebeutete, der Blutende, der innerlich und äußerlich von Schmerzen geplagte, der Verlassene, das ist der Mensch schlechthin. Als Pilatus den gefolterten Jesus vor die Menge führt, wird jenes Wort gesprochen, das wie auf Flügeln durch die Geschichte eilte. Seht, welch ein Mensch! Warum sah er so aus? Er stand in unseren Schuhen. Er sah jetzt so aus, wie wir aussehen. Das ist der Mensch, wie Jesus da aussieht. Was ist der Mensch? Am Kreuz geschieht die großartigste und bitterste Enthüllung. Der Mensch ist das Wesen, für das Jesus so sterben musste. Zur Zerstörung Jesu konnte der Mensch vieles beitragen. Die Versöhnung geschah in der Einsamkeit des kleinen Hügels durch Christus allein. Er ist einzigartig unter den Menschen. Aber gerade weil er ein Mensch ist und einzigartig ist, deshalb kann er für andere Menschen sterben, sein Leben lassen. Das bringt mich zum zweiten Gedanken. Jesus ist unter Menschen einzigartig als vermittelnder Priester. Ein Priester für Menschen muss ein Mensch sein. Das sagt uns der Hebräerschreiber in Kapitel 5. Jeder Priester, er spricht hier vom hohen Priester, wird aus der Reihe von Menschen genommen. Er muss zwischen Mensch und Gott vermitteln. Um den Menschen zu vertreten vor Gott, muss er ein Mensch sein. Um Gott vor Menschen zu vertreten, muss er Gott sein. Das konnte also kein alttestamentlicher Priester. Das kann auch kein katholischer oder anglikanischer und kein anderer. Er ist nicht Gott. Jesus Christus ist hier einzigartig. Er ist wirklicher Mensch, aber Gott und Mensch und kann für uns sein Leben lassen. Er gibt sein Leben für alle anderen Menschen. Er ist heute einziger Christus, einziger Messias, einziger Heilsvermittler. Wir hatten gelesen aus der Apostelgeschichte 2. Petrus sagt, Gott hat ihn zum Christus gemacht. Das heißt, ihn hat er herausgestellt als Messias, als Erlöser der Welt. Es hat immer wieder Sterbliche gegeben, auf die man seine messianischen Hoffnungen setzte. Die großen Religionsstifter sind bekannt. Lassen Sie mich einige wenige aus dem jüdischen und christlichen Raum nennen. Die herodianische Partei, die in den Evangelien erwähnt wird, soll in Herodes, dem Großen, und wir staunen, einen Messias gesehen haben wollen. Ein weiteres Beispiel. 7 nach Christus bewirkt Judas Gaulanitis, Stifter der Zelotenpartei, einen Aufstand gegen die Römer in der Meinung, er sei der Messias. Die meisten jüdischen Messiasse treten später auf und kommen zum großen Teil aus kabbalistischen Kreisen, die es in starkem Maße mit okkulten Kräften zu tun haben sollen. Der bekannteste falsche Messias ist wohl Bar Kochba im 2. Jahrhundert, der vom Rabbiner Akiva als Messias ausgerufen wird. Die kräftigste pseudomessianische Bewegung unter den Juden rief im 17. Jahrhundert ein gewisser Sabbatai Zvi von Smyrna hervor. Alle Rabbiner, offenbar in der Welt, sollen ihm angehangen haben, außer Jakob Sportas von Hamburg. Zwi behauptete, er sei, Zitat, der einzige und erstgeborene Sohn Gottes, Messias und Erlöser des Volkes Israels, Ende Zitat. So sprach er von sich. In einem Brief sagte er, ich, der Herr, euer Gott, Sabbatai Zwi. Nun ein Beispiel aus dem Raum des Christentums. Am Vatikanischen Konzil von 1870 wurde am 9. Januar verkündet, der Papst ist Christus im Amt, Christus in Rechtsprechung und Kraft. Wir verneigen uns vor deiner Stimme, o Pius, wie vor der Stimme Christi, des Gottes der Wahrheit, indem wir dir anhangen, hangen wir an Christus. Die Liste könnte verlängert werden. Die bekannteste Pseudo-Messias-Figur ist heute wohl der Koreaner Sun Myung Moon. Was den Papst betrifft, sollte dieses Wort, das ich eben zitiert habe, seither als Irrlehre erkannt und öffentlich so gestempelt worden sein, wäre ich dankbar für einen Hinweis auf die Quelle, die es wahrscheinlich nicht gibt. Jesus Christus ist einzig als Heilsvermittler. Und ein dritter Gedanke zu diesem Teil. Jesus ist einzigartig, denn er ist es, der das Heft der Weltregierung in die Hand nimmt. In Matthäus 28 heißt es, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Welt. Offenbarung 5 ist nur er würdig, die siebenfach versiegelte Zukunft in die Hand zu nehmen und sie zu entsiegeln. Nur er bestimmt Geschichte, werdende Geschichte. Und er ist imstande, seine Gemeinde durch diese turbulente Geschichte hindurchzubringen. Das will uns die Offenbarung sagen. Die Offenbarung verkündet uns von Jesus, er ist König der Könige und Herr aller Herren. Wie werden doch diese Herren der Welt erstaunt sein, wenn Jesus von Nazareth gekrönt vor ihnen sitzt und sie müssen sich beugen, ihre Knie beugen und diesen vorhin verhassten nun verehren als Herrn der Welt. Fünftens. Jesus Christus ist einzigartig in der Gemeinde. Er ist es als Herr und Haupt. Die Bibel sagt uns, er füllt alles in allen. Die Gemeinde besteht aus vielen Gliedern. Das Leben eines Gliedes besteht aus vielen Teilen. Jesus, das Haupt, füllt, das heißt bestimmt. Wir sollen voll des Geistes sein, sagt Paulus. Nicht voll von Wein. Wer voll von Wein ist, wird vom Wein bestimmt, den er zu Anfang bestimmen wollte. Er griff zum Glas, bestimmte den Wein. Jetzt bestimmt der Wein ihn. Anders ist es, wenn wir voll von Gott sind. Wir lassen uns freiwillig von ihm bestimmen und dann können wir uns beherrschen. Aber er will alles in meinem Leben bestimmen, alle Teile jedes Gliedes am Leibe Jesu. Er will alles füllen und bestimmen. Aber nicht nur will er Herr sein und bestimmen, wo immer er hinkommt, und er will ja alles ausfüllen. Er will auch dort Helfer sein. Das ist, was Gott ist, Herr und Helfer. Fragen Sie irgendeinen Götzendiener. Für ihn ist ein Götze dieses beides. Etwas, das sein Leben bestimmt, aber etwas, das ihm auch helfen soll. Das ist der Gott Israels, das ist der Gott der Gemeinde. An dieser Stelle ändert sich nichts. Am Wesen des Gottes ändert sich eine ganze Menge. Aber für jeden, der einen Gott hat, bedeutet dieser Gott eine bestimmende, ein höheres Wesen und aber auch ein Helfer. Wir sollen Gott zur Verfügung stehen, aber er will uns zur Verfügung stehen. So denkt man über einen Gott. Und Jesus ist einzigartig in der Gemeinde, weil er der ist, der unser Leben bestimmt, ja den ganzen Kurs der Gemeinde. Und er will uns überall Hilfe sein, zum Ziel hin. Hebräer 12, Vers 2, er ist der Anfänger, aber auch der Vollender des Glaubens. Das heißt, er wird uns dorthin bringen, wo er hingekommen ist. Sechstens und letztens. Jesus Christus ist einzigartig. Einzigartig in der Schrift, im Himmel, in der Schöpfung, unter uns Menschen, in der Gemeinde, überall einzigartig. Und jetzt die Frage, auch in Ihrem Leben? In Kolosser 1 lasen wir, er ist der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem, als Haupt der Gemeinde, der Erste sei. Ist Jesus der Erste in meinem Leben? Wenn ich Pläne mache, bestimmt er, frage ich nach seiner Meinung. Jesus Christus sollte der Erste sein in meinem Leben und nicht nur dem Worte nach, sondern der Wirklichkeit nach. An dieser Stelle, wenn das so sein soll, müssen zwei Fragen beantwortet werden, die wir in den Evangelien antreffen. Die erste ist eine Frage von Jesus. Er stellt seinen eigenen Jüngern die Frage, was haltet ihr von mir? Und das wäre meine Frage heute Morgen. Was hältst du von Jesus? Wie denkst du über ihn? Und die zweite Frage kommt aus dem Munde dessen, der Jesus richten wollte, Pilatus. Er stellt die Frage, was soll ich machen mit Jesus? Was soll ich tun mit Jesus? Und was werden Sie mit Jesus tun? Kennen Sie ihn schon? Wie denken Sie über ihn? Und wie behandeln Sie ihn? Mögen diese Fragen mit Hilfe des Heiligen Geistes uns begleiten, bis Sie zur Ehre Gottes und zur Freude Gottes die Antwort finden.